Welcome back to
Herzlich willkommen zu einer weiteren WhatsApp Prof. Hallo Walter.
We say hello.
Wir sagen jeden Tag hallo Walter. Also sage ich mal hallo Martin.
Wir haben heute wieder ein spannendes Thema und brauchen die Führung des Heiligen Geistes. Deshalb möchte ich für uns beten. Unser himmlischer Vater, Herr, es gibt da draußen so viel Verführung, so viele Stimmen. Hilf uns zu unterscheiden. Hilf bei unserem Gespräch und wir bitten es im Namen Jesu. Amen.
Amen. Wir werden heute über Zeichen und Wunder und dergleichen sprechen. Das wurde schon öfter angeschnitten. Matthäus 24 und andere Stellen. Aber wir wollen es in unserer Zeit übertragen und betrachten. Es gibt physische und geistliche Zeichen. Heute sollte der Schwerpunkt auf den geistlichen liegen. Heute soll es also um Propheten, Zeichen und Wunder gehen, die Gottes Volk wahrnehmen sollte, aufpassen und leise treten sollte. Denn wir haben ja ernste Warnungen vor diesen Dingen in der Bibel. Doch zuvor wollen wir physische Zeichen betrachten, die geschehen. Trump erklärt den Katastrophenfall für Kalifornien. Lass uns das einmal zeigen. Da passiert etwas Größeres. Es hat schon immer Buschfeuer in Kalifornien gegeben, aber die unterscheiden sich doch von den vorhergehenden.
Ja, doch, was da geschieht, das ist schon unheimlich.
Ja, unheimlich. Danke, Mr. President, für Ihre Partnerschaft und dass Sie den notwendig gewordenen großen Katastrophenfall ausgerufen haben. Kalifornien kämpft gerade gegen die zwei größten Feuer in unserer Geschichte und hat in den letzten Wochen fast 600 neue Feuer durch Trockenblitze gesehen. Neue Gewitter werden erwartet und es wird wieder Trockenblitzeinschläge geben. Das heißt, es gibt keinen Niederschlag. Die Menschen haben gesagt, es hat keinen Donner gegeben, was seltsam war. Auch anderswo wurde das Phänomen beschrieben. Die BBC berichtet vor einigen Jahren in Irland von Gewittern ohne Donner. Und sie sprachen von ausgedehnter Atmosphäre und diesem und jenem. Das ist schon interessant, dass die Katastrophen eskalieren. Und wie man sehen kann, ist das Eskalation wie nie zuvor. Interessanterweise zeigen sie auch diese Blitze und sprechen von 10.000 bis 12.000 Blitzen, die all diese Feuer auslösen. Das ist schon unfassbar, nicht wahr? Schauen wir uns dieses kleine Video an und hören, was sie sagen.
Satelliten nahmen die ungewöhnlichen Gewitter auf, die letztes Wochenende in ganz Kalifornien Buschfeuer entfacht haben. Geschätzt 10.800 Blitzeinschläge. 367 Feuer brachen im Bundesstaat aus.
Da hatten wir all diese Blitze. Und überall, wo es rot war, gab es Buschfeuer. Die Wolken waren weg und natürlich gibt es eine Menge Verschwörungstheorien über die Ursachen und so weiter. Aber wie dem auch sei, die Bibel sagt uns, dass es physische Zeichen geben wird. Und der Geist der Weissagung sagt uns, dass diese physikalischen Erscheinungen und Katastrophen die Menschen dahin bringen werden, dass sie sagen, wir müssen zu Gott zurückkehren. Wir müssen anfangen, Gesetze zu erlassen und so weiter und so fort. Aber heute wollen wir uns auf den spirituellen Aspekt konzentrieren. Im 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9 lesen wir, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder. In Markus 13, 22 heißt es, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Jesus warnte in Johannes 4, 48. Da sprach Jesus zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Es scheint fast, als ob ein Teil der menschlichen Psyche
Zeichen und Wunder benötigt.
Ja, deshalb sagt Jesus zu ihnen, ihr wollt Zeichen? Also wird jemand schon für die Zeichen sorgen, damit ihr den Irrtum glaubt. Die einzige Sicherheit, die wir in dieser Welt haben, ist das Wort Gottes. Wir werden also falsche Messiasse haben, wir werden falsche Propheten haben, wir werden falsche Christusse haben und wir werden Zeichen und Wunder haben. Wir wurden gewarnt, dass diese Dinge kommen. Hier ist ein Zitat aus dem Buch Maranatha, Entstellung der Wahrheit. Wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder da, so sollt ihr es nicht glauben. Warum sollen wir es denn nicht glauben? Weil die Bibel sich klar über Jesu Wiederkunft äußert. Er wird nicht hier auf dieser Erde sein. Wir werden ihm in der Luft begegnen. Also ist alles, was in der Wüste oder in der Kammer geschieht, nicht von Gott. Wenn wir uns dem Ende der Zeit nähern, wird der Irrtum derart mit Wahrheit vermischt werden, dass nur die in der Lage sein werden, die Wahrheit vom Irrtum zu unterscheiden, die vom Heiligen Geist geleitet werden. Halten wir hier kurz inne. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte auch sehr eindeutig, dass Gott den Heiligen Geist denen gibt, die ihm gehorchen. Also gehen Gehorsam und der echte Geist Hand in Hand. Wir müssen uns unbedingt große Mühe geben, auf dem Weg des Herrn zu bleiben. Wir dürfen uns auf keinen Fall von seiner Führung abwenden und stattdessen unser Vertrauen auf Menschen setzen. Die Engel, dessen Herren, sind beauftragt, über alle, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen, treu zu wachen. Diese Engel werden in jeder Notzeit unsere besonderen Helfer sein. Jeden Tag sollten wir mit voller Glaubenszuversicht zum Herrn kommen und von ihm Weisheit erwarten. Wer sich vom Wort des Herrn leiten lässt, wird mit Sicherheit zwischen Irrtum und Wahrheit, zwischen Sünde und Gerechtigkeit unterscheiden können. Das ist ein sehr wichtiges Kriterium. Letztendlich war das die Grundlage der Reformation.
Ja.
Das Wort.
Doch das Problem ist, dass viele das Wort nutzen und gleichzeitig falsche Prophezeiungen geben.
Das stimmt. Es muss also in Übereinstimmung mit dem Wort und nicht aus dem Kontext gerissen sein. Falsche Wunder. Ist Gottes Volk auf falsche Wunder vorbereitet? Es ist höchste Zeit, dass jeder verantwortungsbewusste Mitarbeiter fest auf dem Wort Gottes steht. Dieses Wort soll unsere Verantwortung sein, wenn Satan mit so verlogenen Wundern arbeitet, dass er, wenn es möglich wäre, die Auserwählten verführen würde. Dann werden sich diejenigen, die nicht fest für die Wahrheit eingetreten sind, mit den Ungläubigen vereinen, die die Lüge lieben und lügen. Wenn diese Wunder vollbracht werden, wenn die Kranken geheilt und andere Wunder vollbracht werden, wenn sie getäuscht werden, sind wir auf die gefährlichen Zeiten vorbereitet, die vor uns liegen, oder stehen wir dort, wo wir eine leichte Beute für die Arglist des Teufels sein werden? Ich finde es interessant, dass sie hier sagt, dass Ungläubige sich mit verführten Gläubigen vereinen werden und sie werden eine Einheit bilden.
Das ist sehr interessant.
Wirklich sehr interessant. Aber wieder heißt es, dass man fest auf Gottes Wort stehen muss. Das ist das protestantische Prinzip, sola scriptura. Wenn die Bibel es nicht so sagt, dann ist es nicht so, sogar wenn es so aussieht, als ob es so wäre, weil sie es nicht so sagt.
Ja, so einfach.
Nun gut, Jesus Christus taucht auf, glänzend und leuchtend wie Licht, und er spricht irgendwo zu einer Menschengruppe und du weißt, dass es nicht er ist, weil er nicht so kommen wird.
Stimmt, er wird so kommen, dass jedes Auge ihn sehen kann.
Es wird die wunderwirkende Kraft des Teufels geben, die viele verführt. Mir wurde der Zustand der Kirche und der Welt eröffnet und ich sah die furchterregende Szenen, die direkt vor uns lagen. Ich war tief beunruhigt über die Aussichten, und Nacht für Nacht, während alle im Haus schliefen, schrieb ich die von mir Gott gegebenen Dinge auf. Man zeigte mir die Irrlehren, die aufkommen werden, die Täuschungen, die sich weithin verbreiten werden, die wunderwirkende Macht Satans, die falschen Christusse, die erscheinen werden, die sogar den größten Teil der religiösen Welt täuschen werden und die, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten weglocken würde. Wir steuern auf ernsthafte Schwierigkeiten zu. Schau, sogar in unsere eigenen Kirchen haben in den letzten Jahren alle möglichen Winde der Leere geweht. Plötzlich waren anscheinend die Schleusen geöffnet und plötzlich waren die Säulen des Glaubens keine Säulen mehr, sondern auf Irrtum gegründet. Unglaublich. Viele werden von uns gehen. Das ist eine ziemlich traurige Aussage. Und sich verführerischen Geistern zuwenden. Ein oberflächlicher Glaube führt zu einer oberflächlichen Erfahrung. Das Licht, das mir geschenkt wurde, war sehr eindringlich. Dass viele von uns gehen werden, weil sie den verführerischen Geistern und den Lehren des Teufels Gehör schenken. Der Herr wünscht, dass jeder Seele, die behauptet, an die Wahrheit zu glauben, ein intelligentes Wissen darüber haben soll, was Wahrheit ist. Hier möchte ich einhalten. Es ist so, dass alles, was die Kirche seit ihren Anfängen geglaubt hat, am Ende in Frage gestellt wird. Es werden Gruppen auftauchen, die plötzlich sagen werden, dass alles, was wir bis jetzt geglaubt haben, auf einem Irrtum basiert.
Von innen.
Ja, von innen. Bei allem Neuen also, das anfängt wie ein reißender Strom hereinzukommen, sollten wir sehr wachsam sein und uns fragen, ob die Reformatoren das glaubten, ob die Pioniere dieser Kirche das glaubten. War das damals gelegtes Fundament, auf das dieses Haus gebaut wurde? War dieses Fundament solide oder ein falsches Fundament? Haben wir seit damals nur auf Sand gebaut? Man muss sich diese Frage stellen und dabei erwähne ich nicht einmal die Lehren, die so hereinkommen. Ich nenne sie nicht einmal beim Namen. Jeder da draußen sollte sich überlegen, was in den letzten Jahren wie eine Flut hereingebrochen ist, in Form eines Windes der Leere und Menschen sagten, wenn du das nicht glaubst, dann bist du Teil von Babylon und draußen sind sie. Es gibt keine Herauskommen aus der letzten Bewegung der Übrigen. Es gibt nur ein Ausspeien.
Die Sichtung schüttelt hinaus.
Ja, es gibt eine Sichtung. Jeder sollte darüber nachdenken und sich überlegen, was wurde in den letzten paar Jahren auffallend hervorgehoben? Und warum hatte das zuvor keine Bedeutung? Falsche Propheten werden sich erheben und viele täuschen. Alles soll erschüttert werden, was erschüttert werden kann. Würde es dann nicht jedem gut anstehen, die Gründe unseres Glaubens zu verstehen? Anstatt so viele Predigten zu haben, sollte man sich eingehend mit dem Wort Gottes befassen, die Heilige Schrift öffnen, Text für Text ansehen und nach den überzeugenden Beweisen suchen, die die grundlegenden Lehren stützen und die uns dorthin gebracht haben, wo wir jetzt sind, auf der Basis ewiger Wahrheit. Das ist unsere Grundlage. Ich würde doch eine erwähnen. Wenn man anfängt, die Gottheit Jesu anzutasten, dann sollten die Alarmglocken Sturm läuten. Die Rollläden sollten zugehen und ein Bollwerk muss errichtet werden gegen alles, was die Gottheit Jesu angreift. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Ehe Abraham war, bin ich. Thomas fiel ihm zu Füßen und sprach, mein Herr und mein Gott. Die Gehalten fielen ihm zu Füßen und beteten ihn an. Er nahm die Anbetung an. Kein Engel würde das jemals tun. Wie viele Beweise braucht man noch? Und dann haben wir den Geist der Weissagung. In ihm war das Leben, ursprünglich eigenständiges, unabhängiges Leben. Er sagte, ich lasse mein Leben, damit ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Wie viele Beweise will man noch? Und doch geschieht das überall.
Überall.
Ja, überall. Martin Luther sagte, der Gott, der nicht für mich starb, ist nicht mein Gott. Wenn nur das leiseste Lüftchen aus dieser Richtung weht, verbarrikadiere dich dagegen, weil es sich in einen Tornado verwandeln wird.
Stimmt, die Fülle der Gottheit. Er ist kein geringerer Gott oder so etwas.
Ja, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Ich bin mit Leidenschaft dabei und könnte noch ewig fortfahren. Taste die Gottheit Jesu nicht an.
Okay,
ich stelle das jetzt hinten an. Wir hatten das schon mal, aber wie es voranschreitet, ist schon spannend. Das ist vom August 2020. Israelischer Rabbi sagt, er hat schon Meetings mit dem Messias. Dieser Messias tut sehr geheimnisvoll. Ich dachte, dass er wie ein Blitz kommen würde, man ihn von Osten bis zum Westen sehen würde. Jedes Auge wird ihn sehen.
Aber dieser hat ein geheimes Treffen.
Kann man dem glauben?
Nein.
Du wirst es nicht glauben?
Nein.
Du glaubst es nicht. Interessanterweise wartet das jüdische Volk auf den Messias. Aber sie warten auf einen nationalen Befreier, nicht wahr?
Wie vor 2000 Jahren.
Genau, der allergleiche Fehler. Wir wollen von diesem Virus erlöst werden, der Sünde heißt. Die Menschen sorgen sich wegen des Coronavirus. Sie sollten sich wegen der Sünde genannten Virus sorgen. Hier haben wir also geheime Treffen. Und dieser hochgeachtete Rabbi gehört dazu. Rabbi Zisholz sagt, dass Knievski und andere der mythisch verborgenen Rabbis. Das ist schon sehr spannend, weil sie ja auch glauben, dass sich in jeder Zeitepoche der Erdgeschichte 36 gerechte Menschen auf der Erde befinden müssen. 36 von ihnen. Und sie wissen nicht einmal, dass diese gerecht sind. Aber wegen ihnen verschont Gott die ganze Welt. Wegen genau dieser 36 Gerechten. Sie sind aus der jüdischen Gemeinschaft und vielleicht sogar einer dieser Rabbiner, so einer, der, ohne es zu wissen, einer dieser Gerechten ist. Die Zahl 36 ist interessant, weil das mit der Sternkonstellation zu tun hat. Das ist letztendlich eine spiritistische, kabbalistische Ansicht. 36 Räume im Zodiac. Jeder Raum davon muss besetzt werden. Das ist Spiritualismus, vermischt mit Religion. Er begann sein brisantes, dreistündiges Interview mit einer Warnung. Der Prozess der Erlösung ist dabei, rasch zu beginnen und mit großer Geschwindigkeit. Es ist wichtig, dass die Menschheit ruhig bleibt und bereit, zur rechten Zeit zu handeln. Die Erlösung, von der Sie sprechen, ist nicht die Erlösung von der Sünde. Hier geht es um eine Befreiung von den Umständen, nicht wahr? Bekannt zu geben, dass der Messias näher denn je ist, ist eine Frage von Leben und Tod. Haben Sie nicht von Gog und Magog gehört? Also die Russen sind darin verwickelt. Ach, es ist so ein Durcheinander. Wir versuchen hier zu erklären, dass die christliche Welt in die Philosophie eines jüdischen Messias hineingezogen wurde, der kommen wird. Was an sich schon ein falsches Konzept ist. Denn die christliche Welt glaubt doch an einen Messias, der schon gekommen ist. Und er kommt mit Kraft und großer Herrlichkeit. Wie kann man dann zwei unterschiedliche Versionen des Messias aufnehmen?
Ja, das ist schon spannend jetzt, wo du es sagst. Nun, wenn man darüber nachdenkt, ist es fast unmöglich.
Ja.
Man hat den ersten Messias, an den die Christen glauben. der kam und ein zweites Mal wiederkommen wird. Und jetzt glauben die Juden, dass ihr Messias zum ersten Mal kommt.
Ja. Aber wenn man die beiden durcheinander bringt und man diesen im eigenen Denken zu einer Person werden lässt, dann wird ja noch geglaubt, dass die Kirche entrückt wird, was eine jesuitische Theologie ist. Entrückt zu sein, während der Messias hier ist, wahrscheinlich für 1000 Jahre, was werden sie dort oben sein? Witwen?
Das ist immer verworrener.
Es ist völlig unbiblisch.
Ja, also die Christen und die Juden warten auf das Kommen dieses Messias, der für 1000 Jahre auf der Erde herrschen wird.
Was bedeutet es, wenn die Bibel sagt, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden?
Dass da nichts ist.
Das bedeutet, dass da nichts ist. Das Haus ist die Nation, nicht die Menschen. Paulus stellt das klar heraus, sie sind herausgerissen. Aber als natürliche Zweige können sie leicht wieder eingepfropft werden. Aber unter welchen Bedingungen sollen sie sich wieder eingetropft werden?
Gehorsam.
Du musst Jesus Christus als Messias annehmen. Dann wirst du wieder eingetropft werden.
Er ist der Weinstock.
Nun, wenn man das nicht annimmt, man sagt, messianische Juden nehmen Jesus Christus als Messias an. Doch ein Unterschied bleibt. Ihr Jesus ist ein nationaler Befreier. Da steht immer noch die Nation im Vordergrund. Und die Nation wird schließlich über die andere Nation herrschen. Das ist die Philosophie. Aber Jesus kam, um uns von der Sünde zu befreien. Sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und es gibt ein Millennium, in dem, wie geschrieben steht, den Heiligen das Gericht übergeben wird. Nach dem Millennium kehren sie zur Erde zurück. Die heilige Stadt kommt herunter, die Ungerechten werden auferweckt und sie werden gerichtet. Feuer fällt auf sie und vernichtet.
Verzehrt sie.
Es gibt keine ewig brennende Hölle. Die Folgen des Feuers sind ewig. Sie sind Asche unter den Füßen. Die Bibel ist sehr eindeutig. Sie werden sein, als ob sie nie gewesen wären. Das ist so eine Verwirrung. Das ist eine jesuitische Lehre, die in die Welt gekommen ist. Die Bibel hat nur einen Messias. Und das ist Jesus Christus, der Gottmensch. Deshalb muss die Göttlichkeit Jesu angetastet werden. Man muss sie loswerden, damit man dieses Zeug alles vermischen kann. Denn sogar den Imam Mahdi muss da hineinpassen, der Messias des Islam ist. Er soll hineinpassen. Und sie alle müssen nebeneinander existieren. Man hat auch den Krishna, der Hindus. Wie bringt man das alles zusammen? Es ist kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und das ist unantastbar.
Wenn man die Göttlichkeit Jesu wegnimmt, kann man es tun.
Ja, dann schon. Dann kann man alles tun. Führende Rabbiner schauen nach Zeichen. Der Messias kommt. Auf welche Zeichen warten sie? Israel geht zum dritten Mal zur Wahlurne. Das war schon vor ein paar Monaten. Sie sprechen über Rabbi Amar, den früheren sephardischen Hauptrabbiner von Israel, erklärte in einer Versammlung Anfang diesen Monats, dass man eine Reihe bedeutender Zeichen während des letzten Jahres einfach nicht ignorieren kann. Israel scheint keine Regierung wählen zu können. Das ist ein Zeichen. Wie viele Länder können keine Regierung wählen, weil man zerstritten ist? Trump, der Präsident der USA, der mächtigste Führer in der Welt, hat wie König Kyros die jüdische Souveränität im verheißenen Land bestätigt. Das verbindet die christliche Welt mit der jüdischen Welt. Die Könige dieser Welt kamen nach Jerusalem. Das war, als die Würdenträger zusammenkamen, um in Jerusalem des Holocaust zu gedenken. Davon konnte man nicht einmal träumen, rief Rabbi Amar. Was können diese Zeichen anders sein als eine Vorbereitung für das Kommen des Messias?
Jetzt haben wir doch das Friedensabkommen, das wahrscheinlich auch ein Zeichen ist.
Alles ist ein Zeichen. Alles wird zum Zeichen. Wo in der Bibel steht, dass ein Besuch von Prinz Charles in Südafrika oder Neuseeland ein Zeichen dafür ist, dass der Messias kommt? Na, steht das irgendwo?
Nein.
Also, woher kommt das dann? Nicht aus der Bibel. Nun, der Messias steht vor der Tür. Er spricht über alle diese Themen. Laut Amars früherem geistlichen Ratgeber war er gerade dabei, kurz außer Land zu reisen, als Rabbi Kanevsky ihn auffiel und sagte, Sie verreisen? Wissen Sie nicht, dass der Messias vor der Tür steht? Was sind denn diese Zeichen? Alle großen Rabbiner dieser Generation sagen, dass der Messias dabei ist, sich zu offenbaren. Das ist wichtig. Alle Zeichen, die die Propheten gaben, alle Zeichen, die in der Gemara, der Mishnah, der Midrash vorhergesagt wurden, alles erfüllte sich, eins nach dem anderen. Alles, was wir tun müssen, ist, noch etwas länger stark zu bleiben. Wo bleibt da die Bibel? Wo bleibt die Bibel? Er drängte die Juden überall hin, sich doch dem Halten der Tora zu widmen, besonders dem Halten des Sabbats. Das ist interessant. Das orthodoxe Judentum lehrt schon lange, dass der Messias erst kommt, wenn alle Juden den Sabbat heiligen. Findest du das interessant?
Sehr interessant. Wie steht das mit dem Sonntag in Verbindung?
Ist dir nicht aufgefallen, dass Israel erst kürzlich seine Geschäfte, das Transportwesen und andere Einrichtungen am Sabbat geöffnet hat und gleichzeitig ein Halten des Sonntags eingerichtet hat?
Ja.
Ich finde das faszinierend. Wird es wohl eine Annahme des universellen Schabbat geben? Rabbi Amars Auslegung klingt der von Yeshua, Jesus, bemerkenswert ähnlich. Eure Lenden sollen umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid Menschen gleich, die ihren Herrn erwarten, wenn er von der Hochzeit aufbrechen wird, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Interessant. Sie zitierten sogar das Neue Testament. Fangt an zu beten. Kurz nach diesen erstaunlichen Aussagen von Rabbi Amar drückte Rabbi Avner Evgin eine ähnliche Ansicht in einem Interview mit dem religiösen israelischen Nachrichtenportal Kikar HaShabbat aus.
HaShabbat.
Er ist einer der weltberühmtesten kabbalistischen Rabbiner.
Das ist Mystizismus.
Ja, das ist Mystizismus. Warnt nicht die Bibel vor Mystizismus?
Ja, doch.
Wir haben diese ganze Durchmischung von Spiritualismus. Die Bibel erklärt deutlich, dass das endzeitliche Babylon eine dreifache Vereinigung ist. Und zwar des Tieres, des Drachen und des falschen Propheten. Der Spiritualismus bildet eine wichtige Komponente in diesem Gemisch. Auch er glaubt, dass, was sich hier im letzten Jahr ereignet hat, ist ganz bestimmt ein Zeichen für das Kommen des Messias. Es wäre empfehlenswert, jetzt die Tora zu studieren und zu beten. Guten Morgen, Israel. Jerusalem heißt die Könige der Heiden willkommen. Also ein Konvoi von Flugzeugen kam an und alle diese Könige kamen zu Besuch. König Philipp von Spanien, König Willem Alexander von Holland, König Philipp von Belgien, Prinz Charles und der norwegische Thronfolger Prinz Hakon Magnus. Andere Gäste waren unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, die Präsidenten von Italien und Bulgarien und so weiter, Wladimir Putin. Das sind Zeichen, dass der Messias kommt. Man kann aus allem ein Zeichen machen, nicht wahr? Wir müssen uns an die Bibel halten. Der Staat Israel und die Aussagen der Bibel über die Wiederherstellung Israels am Ende der Zeit. Also Israel bedeutet, der mit Gott kämpfte und gewann. Der Name Jakob wurde zu Israel verändert. Die Bibel ist sehr eindeutig. Wenn man in Christus ist, dann ist man das Israel Gottes. Wir gehen also von einem buchstäblichen, typologischen Israel zu einem geistlichen Israel. Also gehört jeder, der Jesus Christus annimmt, weil dieser ihn von seinem sündigen Zustand erlöst, dem Israel Gottes an. Dieses Israel ist als physische Macht, nicht in der Bibel. Denn wenn es heißt, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, dann bedeutet es genau das für die politische Macht. Als Einzelperson muss man nur Christus annehmen und kann eingepfropft werden. Was jetzt diese Propheten in der westlichen Welt betrifft, wird es sehr spannend. Wir müssen auch sehr vorsichtig sein und wirklich sicherstellen, dass wir uns auf biblischer Grundlage bewegen. Was nun die westliche Welt betrifft, so wollen wir uns einige Propheten der Gegenwart ansehen. Menschen, die Visionen von Gott erhalten. Wir haben auch ein sehr interessantes Video mit Sid Roth, der auch einen YouTube-Kanal hat, der It's Supernatural heißt. Er spricht hier mit Pastor Jeff Johnson, der das Buch The Destination of God America geschrieben hat. Er spricht über Donald Trump und den sicheren Sieg von Donald Trump. Und er bezieht sich dabei auf eine Vision oder eine Begegnung, die George Washington hatte. Das ist sehr interessant, weil das eine prophetische Vision über Amerika ist, wie lange es bestehen wird und so weiter. Wir müssen das aber in einem biblischen Kontext stellen. Lass mich kurz über George Washington sprechen. Wir wissen, dass er ein Freimaurer war. Er war ein sehr hochrangiger Freimaurer. Es gibt viele, viele Bilder von ihm mit seiner Schürze und allem drum und dran. Und da fragt man sich doch, ob diese Visionen notwendigerweise von Gott waren.
Genau.
Aber die ganze Welt ist darüber begeistert. Sid Roth selbst ist ein messianischer Jude, beziehungsweise ein Jude, der sagt, dass er Jeshua angenommen hat. Das soll uns einen Einblick vermitteln, denn das ist gegenwärtig der Hype in der religiösen Welt. Und darüber müssen wir sprechen, denn sogar die Auserwählten müssen doch entscheiden, ob etwas von Gott ist oder ob es nicht von Gott ist. Schauen wir uns also dieses Interview an. Wir werden zwischendrin anhalten, weil dabei ein paar interessante Dinge gesagt werden.
Rein weltlich betrachtet hat Trump keine Chance, wenn man den Umfragen glaubt. Aber ich glaube an Gott. Und ich glaube, dass Gott die Umfragen übertrumpft. Gott wird die Umfragen übertrumpfen. Es wäre beängstigend, wenn Biden es schaffen würde, aber das wird er nicht. Ich habe sehr deutlich gesehen, einmal die erste Präsidentschaftswahl, und ich war einer der wenigen, der sagte, Präsident Trump wird gewählt werden. Schaut einfach zu, lehnt euch zurück, Gott wird das Blatt wenden. Er wird auch diese zweite Wahl gewinnen, denn das ist Teil der Prophezeiung, die in diesem Buch steht. Dieses brandneue Buch Trump, The Destiny of God's America. Darin wird von der Vision des Präsidenten George Washington gesprochen, die er damals 1777 hatte. Als der Engel George Washington im Zelt besuchte, sagte er, dass er drei größere Gefahren sah, die auf Amerika zukommen. Und der Engel führte ihn durch alle Gefahren. Die erste Gefahr war der Unabhängigkeitskrieg. Die zweite Gefahr war der Bürgerkrieg. Er sah, wie das Land jedes Mal wieder zusammenkam, durch diese Gefahren zurück zur Einheit. Aber es kam noch eine weitere Gefahr, und der Engel sagte, das ist die große Gefahr. Wir haben bis jetzt noch nichts von dieser Gefahr gesehen, aber ich glaube, dass George Washington das damals 1777 gesehen hatte. Er sah Folgendes. Dunkle Wolken, die sich zusammenballen. Verschiedene Nationen aus der ganzen Welt. Es war keine physische, richtige Armee. Er beschrieb sie als schwarze Wolken, die rote Augen oder rote Blitze in sich hatten. Es war eine dämonische Armee oder eine dämonische Präsenz. Er sah Gebäude brennen. Schau doch, was jetzt in unserem Land geschieht. Er sah brennende Gebäude. Er sah alle möglichen Leute kämpfen und hörte Millionen Stimmen rufen. Er sagte, er sah das wie ein Film ablaufen. Ich habe auch damit zu tun. Also ich war auch bei solchen prophetischen Begegnungen. Wie auch der Prophet, von dem du gesprochen hast, er sah Dinge. Ich sah auch solche Dinge. Nun, Präsident George Washington sah diese Dinge auch. Und er sagte, gerade als es aussah, als ob alle Hoffnung verloren sei, sagte er, dass der Engel in seiner Vision eine Trompete nahm, sie an seine Lippen hielt und einen langen, erschreckenden Ton blies. Das tat der Engel. Entschuldige, aber benutzte er in seiner Vision das Wort? Also benutzte Präsident George Washington in seiner Beschreibung das Wort Trump?
Trump in his vision.
It was trumpet. Er sagte Trumpet, aber auch Trump. Einmal Trumpet, einmal Trump. Man kann Trumpet oder Trump sagen. Es ist ziemlich eindeutig, was das ist. Abgesehen davon, als dieses Chaos sich in Amerika zutrug, setzte der Engel eine Trompete oder Trump an seine Lippen und brachte einen lauten, fürchterlichen Laut hervor. Und es heißt, dass das Licht von 1000 Sonnen hereindrang. Sid, das ist der Gottfaktor, den du gesehen hast. Beim Klang dieser Trompete, der, wie ich glaube, die Herrlichkeit Gottes ist, die Wiederherstellung dieser Nation, die uns in die Zukunft trägt. Nur Gott kann das tun. Beim Klang dieser Trompete durchdrang das Licht von 1000 Sonnen Amerika und drängte die dunklen Wolken zurück. Und wieder kam das Leben in das amerikanische Land zurück. Die Menschen hatten wieder Hoffnung. Und der Engel nahm die Krone von seinem Kopf, auf der Union stand, und setzte sie auf die Köpfe der Menschen, und das Volk verneigte sich und sagte Amen. Und der Engel sagte noch etwas: Solange es Sterne im Himmel gibt und solange der Tau auf die Erde fällt, so soll auch die Union immer bestehen.
Hier wollen wir uns nur kurz einhaken. Was wir hier sehen, ist eine Nacherzählung der Vision George Washingtons, der, wie gesagt, ein Freimaurer war. Wenn man Albert Pikes Buch liest, wird es sehr deutlich, wer der Gott der Freimaurer ist. Und es ist definitiv nicht der Gott der Bibel, richtig?
Stimmt.
Denn er schreibt buchstäblich, dass es Luzifer ist. Das andere Interessante daran ist, dass er über diese 1000 Lichter redet. George Bush Senior gebrauchte das auch, als er über die neue Weltordnung sprach. Dabei sprach er über die 1000 Lichtpunkte. Das ist eine luziferische Lehre. Wir müssen uns doch fragen, ob Gott jemanden gebrauchen wird, der in einer Geheimgesellschaft mit einem luziferischen Ursprung ist. Wird er so jemanden gebrauchen, um ihm die Zukunft des reichen Gottes zu offenbaren? Erfüllt er die biblischen Kriterien, wie oder was ein Prophet sein sollte? Ein Prophet muss ein vorbildliches Leben führen. Ein Prophet muss Gottes Vorschriften gegenüber gehorsam sein. Ein Prophet muss Früchte bringen, die in Übereinstimmung mit den biblischen Kriterien sind. Das sind doch all die anderen Zeichen eines Propheten. Damit wollen wir jetzt nicht beschäftigen. Das haben wir schon getan. Aber das noch zur Erinnerung. Und dann gewisse Worte aus einer Prophezeiung herauszunehmen, wie er benutzte eine Trump, und das auf Donald Trump anzuwenden, biegt er sich doch etwas zurecht. Siehst du das nicht auch so?
Mhm.
Fahren wir also fort.
Das ist, wie du es schon in einer vergangenen Folge sagtest, so wie bei Nostradamus. Es ist so allgemein, da kann man schlussendlich alles hineinpacken.
Letztendlich passt alles hinein. Dieses Video hier ist sehr interessant und dieses Buch ist zurzeit in den USA sehr bekannt und viele, viele Propheten gehen in die gleiche Richtung. Zwar mit Unterschieden und verschiedenen Aspekten, aber das ist im Grunde die Kernidee, die die evangelikale Welt zurzeit glaubt.
Ja, genau. Verschiedene Propheten, aber letztlich kommen sie alle zum gleichen Punkt.
Ja, richtig. Hin zum Gesetz und
zum Zeugnis.
Wenn sie nicht so sprechen, ist kein Licht in ihnen. Der Heilige Geist wird denen geben, die gehorsam sind. Ich sage damit nicht, dass Gott Menschen nicht führt. Gott führt mit Sicherheit sogar Menschen, die von der Wahrheit noch nie gehört haben, durch seinen Geist zur Wahrheit hin. So diese Führung des Geistes trifft auf jeden zu. Aber um ein Prophet zu sein, bedarf es ganz bestimmter Kriterien. Ich fürchte um die Welt, weil sie Leuten glaubt, die nicht unbedingt geeignet sind, was diese Kriterien betrifft.
Wenn wir uns zurückhalten, wie bei dem Rechtsstreit von 1973, Roe gegen Wade, als die Führer sich nicht einmischen wollten, weil es eine Trennung von Staat und Kirche gibt. Also das ist die lächerlichste und zutiefst dämonische Einstellung. Wir müssen unsere Stimmen erheben, damit unsere Stimmen in den himmlischen Gerichtshöfen gezählt werden. Damit das Urteil gesprochen wird, das Gott möchte. Gott sucht jemanden, der mit ihm auf diesem Planeten übereinstimmt, und das ist die Kirche. Die Kirche hat das letzte Wort. Doch nach ihnen, nach den Medien, den Fake News, sind wir die Geringsten. Doch wir haben das letzte Wort. Wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, werden wir das Blatt wenden. Gott wartet darauf, dass sein Volk sich einmischt und das Blatt wendet.
Lass uns hier kurz einhaken und dann mit dem Video fortfahren. Was sagt er über die Trennung von Staat und Kirche?
Dämonisch.
Sei dämonisch. Wer sagte das noch?
Der Papst.
Ja, der Papst. Er hat sogar noch vieles andere über die Trennung von Staat und Kirche zu sagen. Wenn wir uns die verschiedenen Modelle weltweit ansehen, es ist sehr wichtig, dass unsere Zuhörer das verstehen. Wenn wir hier über die Einstellung der Menschheit sprechen, dann nicht über eine kleine Gruppe hier oder dort. Wir sprechen über die ganze Menschheit. Wie bewegt man diese unaufhaltsame Kraft, diese Einstellung eines Riesenschiffs in die gewünschte Richtung? Mit hegelischer Dialektik. Man hat also die These und die Antithese. Und dann hat man die Synthese. Was ist nun die Auffassung des Papsttums? Wofür steht das Papsttum? Das Papsttum stand immer für die beiden Schwerter. Das Schwert des Geistes und das weltliche Schwert. Und das Papsttum hat es auch mit jeder Enzyklia wieder klargestellt, dass das geistliche Schwert über dem weltlichen steht und dass das weltliche Schwert dem geistlichen untergeben ist. Der eine hält das göttliche Schwert hervor und der andere hält das weltliche Schwert. Und der eine ist dem anderen untertan. So beherrschte das Papsttum die Welt im Mittelalter. Diese 10 Hörner, die in Europa herrschten und alle Länder, die daraus hervorgingen, sind im Grunde Teil dieses Systems. Und sie haben schon einmal in der Geschichte die Macht des Systems, des Tieres gegeben. Nämlich an die päpstliche Macht. Diese herrschten und benutzten den Staat, um ihre Dogmen durchzusetzen. So funktioniert das damals. Aber als das Papsttum herrschte, war die Kirche immer noch vom Staat getrennt. Denn die Kirche hatte zwar die Vormachtstellung, doch der Staat hatte ein gewisses Maß an Unabhängigkeit, was die Staatslenkung betraf. Aber wenn es zu religiösen Sachverhalten kam, diktierte die Kirche dem Staat. Das ist jetzt ein Modell. Mit der Französischen Revolution wurde dieses Modell abgelöst. Dafür hatte man die totale Trennung von Staat und Kirche. Die säkuläre Welt entfernte die Kirche aus der Regierung. Seit der Französischen Revolution war dies von den USA gewissenhaft angewandelte Modell der Staatsführung. Jetzt ist man an dem Punkt angelangt, wo die Moral aus dem Fenster geworfen wurde und es gibt Geschrei, doch zu jener Form zurückzukehren. Das Papsttum hatte den Zustand des Mittelweges. Was ist das andere Extrem? weil man eine These und eine Antithese hat, nicht wahr? Das andere Extrem ist dann, wenn die Kirche absolute Herrschaft hat. Die Kirche also zum Staat wird, das ist nie das päpstliche Modell. Das hat man in der islamischen Welt. Wenn man beispielsweise den Iran ansieht, dort ist die Kirche der Staat. Und der oberste Führer ist der Ayatollah, der mit absoluter Autorität nicht nur die Kirche beherrscht, sondern auch über das Land und den Staat. Das wäre dann die Antithese. Und dann hat man die These, eine völlige Trennung von beiden, was man seit der Französischen Revolution hat. Das ist laut Katholizismus nicht das Ideal. Sie haben das Mittelfeld. Man hat also jetzt die These, kein Gott im Staat. Man hat die Antithese, die Kirche herrscht absolut und beide sind in völligem Aufruhr. Absolutes Chaos. Krieg, Unruhen, Schmerz, Tod, Leid. Was ist die Lösung? Die Synthese.
Ja, die katholische Version.
Und das ist die römisch-katholische Version. Man kehrt zurück zum Anfang, nicht wahr? Man kehrt zurück zum Mittelalter. Darauf steuern wir zu. Und das sagte dieser Mann. Er wiederholt mit seinen Worten die Rede Roms. Eine Trennung von Staat und Kirche ist dämonisch. Sie müssen zusammenkommen. Sie sind diejenigen, die bestimmen. Darauf steuern sie zu. Deshalb ist Donald Trump ihr Held. Wir sagen hier in diesem Kreis nicht, wer gewinnt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Alles, was wir wissen, ist, dass die Bibel sagt, dass am Ende die Philosophie des Nordkönigs die Philosophie des Südkönigs besiegen wird. Die Philosophie des Südkönigs entsprang der Französischen Revolution. Das hat man momentan in den Vereinigten Staaten und Bidens Lager unterstützt offensichtlich das eine Lager stärker als das andere, nicht wahr? Nun gut, wir haben also dieses Szenario und den Gegenpol, die absolute religiöse Kontrolle. Er sagte noch etwas, nämlich, dass dieses Amerika und diese Union zwischen Staat und Kirche, von der er sprach, diese Herrschaft von Staat und Kirche, wie lange andauern sollte?
Für immer.
Für immer. Wessen Philosophie ist das? Ist das denn eine biblische Philosophie?
Nein.
Nein. Wenn man sich Daniel Kapitel 2 ansieht, was passiert, wenn dieser Stein, der nicht vom Menschen losgebrochen wurde, anders gesagt, dieses göttliche Eingreifen, die Statue trifft, was passiert dann?
Alles wird zu Staub.
Ja, Staub. Und sogar der Staub wird fortgeweht, nicht wahr? Nichts von diesen irdischen Systemen wird bestehen bleiben. Wessen Philosophie geben Sie also mit Ihrer Aussage wieder, wenn die Kirche endlich wieder herrscht und es wie Gottes Königreich sein wird, das ewig herrschen wird? Wessen Philosophie ist das?
Die römisch-katholische.
Das ist die römisch-katholische Anschauung. Der römische Katholizismus glaubt an einen Amillenarismus.
Stimmt, ja.
Amillenarismus, anders gesagt, es gibt kein Millennium. Wenn die Kirche herrscht, dann ist das Reich hier. Das Reich ist also ein Reich auf dieser Erde. Doch Jesus sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und er wird seine Kinder mitnehmen. Bei der letzten Posaune werden die Toten in Christus zuerst auferstehen, die zu diesem Zeitpunkt in dieser Welt auf dieser Erde sein werden. Sie werden verwandelt, plötzlich, in einem Augenblick. Und mit ihm zusammen werden sie dem Herrn in der Luft begegnen. Dann werden sie in den Himmel mitgenommen. Und dort werden sie mit Gott 1000 Jahre herrschen.
Im Himmel.
Im Himmel. Und das Gericht wird ihnen übergeben und die Erde wird verwüstet sein. Alle irdischen Königreiche werden zu Ende sein. Aber das hier ist keine biblische Prophetie.
Es ist doch interessant, dass die gleiche Philosophie in diesen anderen erlöserähnlichen Strömungen wie QAnon und dergleichen vorherrscht.
Ganz genau.
Immer ist es ein Königreich auf der Erde.
Alle warten sie auf das kommende Reich. Aber das Königreich wird nicht auf der Erde sein.
Auf dieser Erde wird es nicht mehr besser.
Nein, und dazu haben sie noch eine, wie wir es nennen, Lehre von der zweiten Chance. So etwas gibt es aber nicht. Das wäre gegenüber all den vorherigen Generationen, die keine zweite Chance-Lehre hatten, nicht fair, nicht wahr? Ich zweifle nicht und ich denke, wir zweifeln beide nicht an der Ernsthaftigkeit der Menschen. Aber wir wollen eines herausstellen, wenn man nicht auf das Wort Gottes gegründet ist, sondern wenn man anfängt, dieses Spiel zu spielen, bei dem die Ideen alle eingebaut werden, ob der jetzt ein Freimaurer oder sonst etwas ist, und dann sagt, diese Vision ist, was auf der Erde geschehen wird, und es auf unsere Zeit anwendet, dann arbeitet man nicht mit Gottes Wort.
Nein.
Es ist nicht der richtige Maßstab. Schauen wir also weiter, was er noch zu sagen hat.
Aber ich sage dir hier, es wird nicht nur diese Regierung sein. Es wird nicht nur für die nächsten 4 Jahre oder 8 Jahre sein. Ich sah 20 Jahre, Sid. Ich sah deutlich 20 Jahre. Und ich glaube, es geht sogar darüber hinaus. Denn der Herr spricht zu mir. Und bei einer Begegnung sah ich, dass er sagte, Jeff, wenn die letzte Trompete ertönt. Und ich frage, was meinst du damit, wenn die letzte Trump ertönt? Er sagte, bei der letzten Trump wird es ertönen. Nun, die letzte Trump. Ich sagte, Herr, was meinst du mit die letzte Trump? Es war ein Wortspiel. Baron Trump. Ich würde gerne noch etwas sagen, Sid, wenn ich darf, ganz kurz zusammengefasst. Dieses Jahr am 11. November, das ist der 11.11., also im Jahr 1620, warf die Mayflower bei Plymouth Rock ihren Anker. Nun, dieses Jahr, am 11.11.2020, ist der 400. Gedenktag für die Mayflower. Und der Herr sagte, Jeff, so wie ich einen Erlöser hervorbrachte, brachte ich einen Befreier hervor, der den herrschenden Mächten regierungsamtlich die Stirn bot. Hört sich doch bekannt an, oder? So brachte ich auch die herrschenden Kräfte hervor. So werde ich mein Volk in einer ruhmvollen Erweckung führen und sie von jeder anderen Herrschaft, jedem anderen Volk befreien. Ich werde sie durch die Macht von Zeichen, übernatürlichen Ereignissen und Wundern führen, wie es beim Auszug war, als die Kinder Israels für 400 Jahre in Knechtschaft waren. Sie kamen durch die Macht von Zeichen, Übernatürlichem und Wundern heraus und laut Psalm 105 kamen sie mit allem Gold und allem Silber heraus. Und kein Gebrechlicher war unter ihnen wegen des heilenden Engels. Das kommt über Amerika, das kommt über Israel und das kommt über den Nahen Osten. Das kommt über die Völker, doch alles hängt von diesen Wahlen ab. Sie sind einfach der Schlüssel.
Nun, er spricht über 20 Jahre. Ich hoffe, er hat damit nicht recht. Und er spricht über Baron Trump. Wer ist denn das?
Das ist Donalds Sohn.
Er denkt also an eine Nachfolge, wobei sogar der Sohn von Donald Trump irgendwann in den nächsten 20 Jahren eine wichtige Rolle spielen wird. Sagt denn die Bibel irgendwas über diese Dinge?
Nein.
Steht das denn auf biblischem Grund?
Nein.
Er sagte, dass das über viele Nationen kommen würde.
Alle.
Einschließlich Israel.
Ja.
Wir haben also einen völligen Mix all dieser Dinge, wobei sich das hauptsächlich auf eine Vision Washingtons gründet, der ein Freimaurer war. Wir müssen uns fragen, ob wir so etwas glauben können.
In diesem letzten Teil meint er, dass Gott zu ihm gesagt hat, ich werde einen Erretter hervorbringen. Das New Age wartet auch auf einen Anbruch des neuen Zeitalters.
Ja.
Das auch seinen Erlöser haben wird.
Ja, alle warten auf einen Messias.
Alles fängt an, sich zu verbinden.
Wir wollen im Grunde nur sagen, dass all diese Verwirrungen draußen in der Welt vermieden werden können. Wenn man ein einfaches "So spricht das Wort, so spricht der Herr" heran.
Zudem kommt ja noch, und erstaunlicherweise macht es das noch verwirrender, dass nämlich die wahre Wiederkunft Jesu ja auch bevorsteht.
Ganz genau.
Man hat also alles zusammen. Der Teufel ist nicht dumm.
Nein, sicher nicht.
Er weiß, dass das alles zusammen auf einen Höhepunkt zusteuert.
Ganz genau. Und wie viele Nationen möchte er verführen?
Einfach jeden.
Sie alle. Einige von ihnen nehmen Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser an, andere nicht. Andere lehnen ihn rundheraus ab. Er spielt für sie überhaupt gar keine Rolle. Wir sagten das schon ganz am Anfang. Das ist der Schlüssel. Genau das ist der Schlüssel. Und jetzt kann ich diese Union haben, kann ich Frieden haben, kann Wohlstand und ein Reich mit Menschen haben, die Jesus annehmen, mit Menschen, die ihn nicht annehmen und mit Leuten, die ihn rundheraus als Betrüger verunglimpfen. Wenn es je eine babylonische Verwirrung gegeben hat, dann das hier. Natürlich ist es wieder interessant, wie sie ein bestimmtes Datum und Jubeljahre und dergleichen verwenden. Wie bei dieser Mayflower-Geschichte, wo es ja auch um ein Datum ging. November.
Der 11. November 1620.
Der 11.11., als die Mayflower Anker warf und das jährt sich genau am 11.11. zum 400. Mal. Und der Erlöser soll kommen. Und auch die Kinder Israels waren 400 Jahre gefangen und dann wurden sie befreit. Damit unterstellt er, dass Donald Trump der Befreier sein wird. Kann man Prophetie so anwenden? Ist das eine biblische Weise, Prophetie auszulegen? Nein. Wir wollen hier nicht brutal sein, aber wir wollen Leuten zeigen, dass der angewandte Maßstab immer Gottes Wort sein muss. Fügen wir dieser Mixtur noch eine jüdische Stimme hinzu. Hier ist ein weiterer Prophet oder eine Prophezeiung. Und es handelt sich um ein messianisches Judentum. Hören wir uns an, was sie zu sagen haben.
Der Vorbote begann, als ich auf dem Ground Zero stand und ich diesen Baum sah. Ich wurde geführt und etwas sagte mir, dem musst du gründlich nachgehen. Für alle, die das nicht wissen, das wurde zum Geheimnis, zum Vorboten. Die geheimnisvolle Mustervorlage einer Warnung und eines Gerichts für und über eine Nation, die Gott gekannt hatte und sich abwandte. Beim alten Israel tauchten in dessen letzten Tagen diese neuen Vorboten oder Zeichen im Land auf. Darüber hatten wir gesprochen. Mit dir hatte ich das letzte Mal in den Medien darüber geredet, wie jedes dieser Zeichen präzise und unheimlich war. Nun, es begann mit dem 11. September. Es fängt immer mit einem Schlag auf das Land an. Die Nation soll erschüttert werden. Doch dann kommt die Zeitspanne danach. Ein Zeitfenster, wenn man der Mustervorlage folgt. Die Nation erhält eine Zeitspanne, um zu Gott zurückzukehren. Tut sie es nicht, werden größere Erschütterungen kommen. Nun fühle ich, dass wir am Ende dieses Fensters sind, oder zumindest am Ende eines Teilabschnitts davon, schon vor 2020. Ich fühlte, dass wir 2020, und das habe ich gesagt, in der Gefahr dieses Fensters sind. Anfang dieses Jahres habe ich über Israel gesprochen, dass das Jahr der Erschütterung sein wird. Und wenn ich an diesen Vorboten zurückdenke, John, und ich die Dinge las, die kommen sollten, da gibt es ein Kapitel, Dinge, die kommen sollen, und es spricht über die im Land wieder beginnenden großen Erschütterungen. Das habe ich hier kurz kopiert. Es sagt hier, die Erschütterungen werden entweder in Form von wirtschaftlichem Zerfall, was wir sehen, oder militärischen Niederlagen, noch nicht, Aufruhr und Spaltungen, was wir sehen, der Zusammenbruch der Infrastruktur, was wir sehen, menschengemachte Katastrophen, Naturkatastrophen und noch mehr. Das ist das Muster. Es gibt diesen ersten warnenden Schlag, denn die Zeitspanne und dann die größeren Erschütterungen. Doch nicht nur das, John. Wenn es in diesem Kapitel über die Erschütterung spricht, dann heißt es da Krone. Das Wort Krone ist das Wort Corona. Ich wusste das nicht, aber das steht da bei Dinge, die kommen sollen. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. No, it's there, but it's there, and things to come. Als ich mir das ansah, zeigt es tatsächlich genau auf das Jahr 2020. Ich werde es sagen, dir zeigen, doch es ist dort in diesem Vorboten. Du kannst es da lesen. Nicht, dass es passieren müsste, aber es passiert gerade. Das ist eines dieser Muster, der biblischen Muster. Darum schaue ich schon seit Jahren auf das Jahr 2020 und wir haben es mit der großen Erschütterung zu tun.
Jetzt haben wir die Krone, wir haben Corona, wir haben alles hineingemischt. Er spricht über die ganzen Weltereignisse.
Er erwähnt sogar die menschengemachten und natürlichen Veränderungen.
Ganz genau. Also gehen wir nochmal zurück zum Startpunkt. Das Herzstück der Endzeitereignisse, die stattfinden werden, finden wir im Herzen des Buches Offenbarung. Das beginnt in Kapitel 11 bis hin zu Kapitel 17. Und dann kommt die Eschatologie hinzu. Die handelnden Figuren, auf die wir blicken sollen, sind das Tier aus dem Meer und das Tier aus der Erde. Das eine, das Tier aus dem Meer, ist das Papsttum, denn das wurde schon klar von den Reformatoren definiert. Und alle waren sich bei diesem Thema einig. Und das Tier aus der Erde ist die USA, die wieder ein Bild des Tieres einführen werden und päpstliche Erlasse erzwingen werden. Anders gesagt, spricht die Bibel darüber, dass das System des ersten Tieres, nämlich Rom, wo Kirche und Staat zusammen waren, vom zweiten Tier ersetzt wird, das nach deren Pfeife tanzen wird. Doch bevor es das tun kann, muss es erst ein Bild schaffen. Das heißt, es muss so werden, wie das erste war. Also muss der König des Nordens, der das erste Tier ist, muss den Säkularismus besiegen und zum Status quo zurückkehren. Darauf müssen wir achten. Waren diese Propheten in irgendeiner Form jemals vor dem ersten Tier?
Nein, keine Warnung.
Es gibt überhaupt keine Warnung vor dem ersten Tier.
Nicht eine.
Gar keine. Gibt es irgendeine Warnung vor dem Bild des Tieres?
Nein.
Nein, gar nichts. Fehlt da nicht etwas?
Ja, natürlich.
Alles, was sich darum her abspielt, wird aufs Korn genommen. Und das Problem dabei ist Trennung. Von Staat und Kirche. Für mich ist es schon faszinierend und wir haben das schon in anderen Gesprächen gezeigt, dass sogar die Juden sagen, dass Staat und Kirche in Amerika zusammenkommen müssen. Sogar wenn sie über die christliche Welt sprechen, die zusammenkommen muss. Das brauchen wir für die Moralität. Doch das ganze Herz der Offenbarung bleibt bei diesem Szenario außen vor. Neben diesen Prophezeiungen, abgesehen davon, dass Verbote natürlich ein interessantes Wort ist, weil ein Verbot ja Nachrichten bringt. Etwas, das sagt, was in der Zukunft passieren wird. Und dann hat man diese seltsame Prophezeiung darunter, ganz genaue, wer sterben wird, was passieren wird. Und jeder fährt Achterbahn mit all diesen Prophezeiungen. Gibt es bei all dem irgendwo ein "So spricht der Herr"? Hören wir mal hier rein. Ich fand das ziemlich interessant.
Wir befinden uns in einem sehr traurigen Zustand, Ladies and Gentlemen. Einem sehr traurigen Zustand und Gott wird sich um all diese falschen Apostel kümmern, um all diese falschen Propheten und Prophetinnen. Interessanterweise nennen sich diese Leute alle Propheten. Aber wenn man sich mit ihnen hinsetzt und über Gottes Wort redet, dann haben sie keine Ahnung von Gottes Wort. Nun, ich bete 6 Stunden am Tag. Ladies and Gentlemen, Gott ist nicht an euren Gebeten interessiert. Er ist an eurer Zeit, die ihr im Bibelstudium verbringt, interessiert und dass ihr in seinem Wort bleibt. Gott kümmert euer Gebet nicht viel, aber er ist besorgt und möchte, dass ihr im Wort bleibt. Erlaubt mir, die Ereignisse zu erklären, die stattfinden werden. Präsident Trump wird sterben. Kalifornien wird noch dieses Jahr vor Ende des Sommers ein Erdbeben von Stärke 10 erlebt haben. Letzten September, am 4., haben wir ein Video veröffentlicht, dass Kalifornien ein Erdbeben der Stärke 10,0 haben wird. Und es geschah nicht. Es geschah nicht, weil Gott Menschen warnt. Es war eine Warnung, Ladies and Gentlemen. Und das Traurige daran ist, dass wir nicht auf diese Warnung Gottes geachtet haben. Wenn dieses 10,0 Erdbeben stattfinden wird, werden wir das Internet verlieren. Darum solltet ihr Dinge auf eurem Computer sichern. Und Amerika wird zusammenbrechen. Ihr müsst auf etwas achten, etwas, das ihr sehen müsst, damit ihr wisst, dass das, was ich euch erzähle, bald passiert. Und das ist das Ereignis, nämlich ein katastrophales Ereignis, das die christliche Gemeinschaft schocken und durchschütteln wird. Und zwar in den nächsten 7 bis 10 Tagen. Wenn nämlich die 4 Teleevangelisten am selben Tag sterben werden, Kenneth Copeland, Jim Baker, John Shorey und Joyce Meyers. Wenn diese 4 Menschen an einem Tag sterben, dann, Ladies and Gentlemen, wisst ihr, dass es an der Zeit ist, sich vorzubereiten. Gestern Morgen gab mir der Herr eine kristallklare Vision. Ich hatte schon ein paar davon, dass 4 Männer im Geheimen die Ermordung Donald Trumps, des Präsidenten der Vereinigten Staaten, planen. 4 Männer planen seine Ermordung. Der Tod Donald Trumps wird eine große Veränderung für Amerika bedeuten. Noch vor seinem Tod wird ein Ereignis stattfinden, und zwar, darüber habe ich schon Videos gemacht, nämlich, dass die 4 Teleevangelisten Kenneth Copeland, Jim Baker, John Shorey und Joyce Meyers alle am gleichen Tag sterben werden. Die biblische Grundlage dafür ist 1. Samuel Kapitel 4. Da werdet ihr sehen, dass Eli und seine 2 Söhne und seine Schwiegertochter alle am gleichen Tag sterben. Dann wisst ihr, dass der Tod von Donald Trump sich bald ereignen wird.
Er sagt ein Erdbeben voraus, das nie geschah.
Ja.
Es geschah nicht, weil es immer noch eine Warnung gibt. Das ist möglich. Gott sagte, dass Ninive zerstört wird, und das geschah nicht, weil sie Buße taten, nicht wahr? Aber gab es deines Wissens Kalifornien irgendeine Buße? Also, was sagt die Bibel darüber, wenn jemand etwas sagt und es geschieht nicht?
Er ist ein falscher Prophet.
Und dann werden 4 Teleevangelisten am gleichen Tag sterben. Und dann will Donald Trump durch einen Anschlag sterben. Sie sagen ja, dass es anscheinend schon viele Anschläge auf Donald Trumps Leben gegeben hat. Aber wie dem auch sei, das ist einfach noch mehr Informationen in der Welt streuen, und Leute achten darauf. Er besteht auch hartnäckig darauf, dass Gott ihm diese Vision gegeben hat, nicht wahr?
Er sagte, die anderen sind falsche Propheten.
Die anderen sind falsche Propheten und werden deshalb verschwinden. Kann man den Namen nehmen wie Eli und seine Söhne und sagen, lass uns das auf 4 Teleevangelisten anwenden, die heute leben?
Man kann es schon machen, aber die Treffsicherheit davon...
Eine davon ist ja eine Frau, nicht wahr?
Rosinenpickerei.
Genau. Man pickt sich heraus, was einem gefällt.
Ohne Kontext.
Fazit. Können wir also in irgendeiner Weise unser Vertrauen auf Zeichen, Wunder oder Prophezeiungen setzen? Auf irgendeines dieser Dinge? Dürfen wir das?
Wenn es in Harmonie mit der Bibel steht, in deren Richtung weist, wie zum Gesetz und zum Zeugnis, dann können wir das schon. Aber wir müssen das filtern und prüfen.
Genau.
Dann kann man anfangen, darauf zu vertrauen.
Wir haben schon viel über Zeichen der Zeit gesprochen. Und einige werden Verschwörungen sagen. Aber solange es mit der Bibel und einer Linie steht, übereinstimmt mit Gottes Wort, dann ist das keine Verschwörung.
Nun, ich denke, in der Vergangenheit, jetzt machen wir Folge 30, aber in den letzten 29 Folgen haben wir versucht, das rüberzubringen.
Ja.
Unser Filter ist die Bibel. Sogar wenn wir Ellen Whites Schriften verwenden, dann filter es durch die Bibel.
Es muss in Übereinstimmung mit der Bibel sein.
Und deshalb kann man alle diese Propheten über einen Kamm scheren.
Was ist also unsere Botschaft an die Menschen da draußen? Und was ist unsere Botschaft für die Menschen in der Kirche? Denn wie wir gesehen haben, besteht die Gefahr, dass sogar die Auserwählten verführt werden. Und dass übernatürliches Zeichen und Wunder das zu Wege bringen werden. Ganz besondere Heilungswunder. Das kann man nur schwer ignorieren, oder? Unser Gespräch wäre nicht komplett, wenn wir nicht auch auf Lou Engel Bezug nehmen würden, der The Call ins Leben rief und The Send und in evangelikalen Kreisen sehr, sehr bekannt ist. Hören wir also, was er zu sagen hat, und fügen das der Mixtur hinzu.
Kürzlich wurde Präsident Trump gewählt, der sich in der Geschichte Amerikas als Präsident am meisten für das ungeborene Leben einsetzt. Sein Eintreten für die Kirche ist so unglaublich. Ich fühlte, dass Gott mich tadelte. Er sagte, Lou, du hast die Geschichte von Wilberforce im Kino erzählt. Du hast die Geschichte deines Lebens erzählt, aber du hast nicht geglaubt. Du dachtest einfach, das wäre eine großartige Geschichte, aber ich beantworte deine Geschichte, wenn die Kirche betet. Ich beantworte deine Geschichte. Präsident Trump ist der Wilberforce, den du damals gebetet hast. Ich bringe es auf den Punkt. Kürzlich betete und fastete ich 40 Tage, wie all die Jahre, und ich sagte, ich kann nicht noch ein 40-tägiges Fasten ausrufen. Es ist eine Krise, aber ich kann nicht schon wieder ein Fasten ausrufen. Das habe ich zu oft getan. Und ich sagte, Herr, wenn ich dieses Fasten ausrufen soll, Gott, dann möchte ich, dass du mir das bestätigst, denn ich will es nicht. 2 Tage später hatte ich einen Traum und darin hatte ich ein sehr persönliches Gespräch mit Präsident Trump. Ich konnte seinen Schmerz fühlen, seine Einsamkeit. Ich konnte im Traum den Druck und die Angriffe auf sein Leben fühlen. Und plötzlich erhebe ich meine Stimme und sage ihm tief bewegt und voller Liebe, ich werde mein Herz für Sie in einem 40-tägigen Fasten ausschütten und werde für Sie und Amerika beten. Ich wachte auf und wusste, dass das der Ruf war. Wir nennen es das Hinge of History Fasten. Und ich möchte viele Zuschauer einladen, an diesem Fasten teilzunehmen, das vor 2 Tagen begann, weil wir wagen zu glauben, dass Herrschaften und Gewalten des Todes, Rassismus, Wut und Unruhen im Himmel gebrochen werden können durch massives Fasten und Beten. Wir tun es und ich halte es für großartig, dass ich mit dir am Telefon bin, Alan, und mit all den Teilnehmern. Es ist Zeit. Ich fürchte, jetzt könnten wir ohne eine Wende auf einen Bürgerkrieg zusteuern.
Er sagte, dass alle zusammenkommen müssen und wir brauchen einen Wilberforce. Für mich ist das sehr interessant, weil ich ja ein Evolutionist war, bevor ich die biblische Wahrheit entdeckte. Bischof Wilberforce hat damals an der Debatte über Darwinismus teilgenommen und er stritt mit Darwins Bulldogger Huxley. Und bekanntermaßen ging diese Debatte trotz Wilberforce feurigen Reden zugunsten Huxleys aus. Also hat die Welt der Wissenschaft heute das Sagen. Was er damit sagt, ist, dass Donald Trump derjenige ist, der sich gegen den Säkularismus stellt und sich gegen die Anti-Gott-Bewegung stellt, so wie sich Wilberforce gegen den Darwinismus stellte. Sie unterstützen alle Donald Trump. Wenn Trump gewinnt, wird das interessant. Denn welche Art von Vereinigung von Religion und Staat wird man dann haben?
Das wird spannend, wenn man sich all die Ratgeber ansieht und dazu all die verschiedenen Denominationen.
Genau. Wird das dann eine biblische Verbindung oder eine päpstliche Verbindung sein?
Na, die päpstliche.
Es wird die päpstliche sein.
Eine ökumenische.
Wir haben viele Visionen betrachtet und darüber gesprochen, ob sie in Übereinstimmung mit der Bibel sind. Hören wir mit diesem Zitat auf, das aus Maranatha stammt. Es spricht über satanische Wunder und zitiert Offenbarung 13. Das ist der Kern dessen, worüber wir gesprochen haben, wo wir diese beiden Tiere in der wunderbaren Offenbarung haben. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Während sich Gottes Volk den Gefahren der letzten Tage nähert, berät sich Satan ernsthaft mit seinen Engeln über deren erfolgreichsten Plan, ihren Glauben zu stürzen. Er sieht, dass die Volkskirchen durch seine trügerische Macht bereits in den Schlaf gewiegt wurden. Haben wir das gesehen? Was ist der Maßstab? Das Wort Gottes. Mit gefälliger Spitzfindigkeit und lügenhaften Wundern kann er sie weiterhin unter seiner Kontrolle halten. Deshalb weist er seinen Engeln an, ihre Fallen besonders für diejenigen auszulegen, die auf das zweite Kommen Christi warten und sich bemühen, alle Gebote Gottes zu halten. Sogar die Auserwählten werden verführt, wenn sie sich auf diese Dinge fokussieren. Wir werden gewarnt, dass er in den letzten Tagen mit Zeichen und lügerischen Wundern wirken wird. Und er wird diese Wunder bis zum Ende der Gnadenzeit fortsetzen, damit er sie als Beweis dafür anführen kann, dass er ein Engel des Lichts und nicht der Finsternis ist. Das ist sehr ernst. Satan wird kommen, um, wenn möglich, selbst die Auserwählten zu täuschen. Er behauptet, Christus zu sein, und er kommt und gibt vor, der große medizinische Missionar zu sein. Sie warten ja auf einen Messias, nicht wahr? Er wird vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel fallen lassen, um zu beweisen, dass er Gott ist. Das Fazit von all dem, was wir hier besprochen haben, ist die Bibel als Maßstab, von dem wir ausgehen. Wie wir schon anfangs sagten, das Allerwichtigste ist die zentrale Stellung Christi. Wir können nicht verschiedene religiöse Systeme vermischen und Christus immer noch im Zentrum haben. So ist mein Gebet, dass Gottes Volk auf einem "So spricht der Herr" Stellung bezieht. Und dass Menschen da draußen, die verwirrt sind und die das Licht verlassen haben, das schon auf dem Weg schien, die Reformation hat doch so eindeutiges Licht gegeben. Warum wurde das zurückgewiesen? Warum gibt es nur hier und da ein Aufleuchten, aber sie gehen im Lärm unter? Wir müssen zurück zum klaren Licht, das Gott schon gab, den Gründern der Reformationsbewegung und an die letzten Übrigen, die die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben.
In der nächsten Folge besprechen wir die Ereignisse, die rund um diese falschen Dinge geschehen werden und was über Gottes Volk und die Erde kommen wird. Davon und weiter bis zur Errettung von Gottes Volk.
Ja, darüber werden wir sprechen. Wir werden erläutern, was diese letzten Ereignisse sein werden und warum das Halten der Gebote Gottes und das Zeugnis Jesu ein so herausragendes Merkmal der letzten Botschaft an die Menschheit ist. Lass uns beten. Himmlischer Vater, das Thema der Zeichen und Wunder und der Prophezeiungen, die die Welt da draußen durchdringen, ist ein ernsthaftes Problem. Aber nicht nur dort draußen, sogar in den eigenen Reihen haben wir ähnliche Erfahrungen. Jeder Wind der Lehre bläst. Herr, hilf uns, fest verwurzelt in der Wahrheit zu sein, zu den Säulen des Glaubens zu stehen, die auf einer unerschütterlichen Grundlage errichtet wurden. Gib uns bitte Kraft und Weisheit für die Zeit, in der wir leben. Das ist unser Gebet in Jesu Namen. Amen.
Amen.